Wir sind sprachlos, kann man so sagen.
Wir haben doch gesagt, wir glauben, dass es das letzte Mal ist, dass er Ostern feiern wird.
Man hat es jetzt gemerkt, wie die Glocken jetzt geläutet haben. So ein Gänsehautmoment, wo man einfach ruhig wird und an ihn denkt und Trauer empfindet auch.
Am Tag nach dem Tod von Papst Franziskus läuten die Glocken und die Menschen überall auf der Welt trauern und schauen, wie wir heute, nach Rom.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl.
Jeden Tag liefern wir euch die Hintergründe und emotionalen Geschichten rund um die Sedes Vacans, die Zeit zwischen den Päpsten. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und heute sind wir zu zweit am Mikrofon und leiten euch durch den Tag 1 nach dem Tod von Papst Franziskus. Ich bin Gerald.
Und ich bin Lara.
Wir sind Journalisten vom Domradio und seit gestern im Ausnahmezustand. Und seit gestern kennt ihr auch unseren Chefredakteur Renato, der uns wieder als Experte zur Seite steht heute.
Ganz genau, hallo.
Wie geht's jetzt weiter? Das ist eine Frage, die euch sicher auch umtreibt und genau darüber sprechen wir heute. Welche Rituale gibt es rund um den Tod eines Papstes und wie sieht dann jetzt der konkrete Zeitplan aus fürs Abschiednehmen, für die Beerdigung und für alles, was da kommt?
Ja, und der Papstthron, der ist jetzt erstmal leer und seit dem Tod von Papst Franziskus sind wir in der sogenannten Sedes Vacans. Kompliziertes Wort, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, der Stuhl ist unbesetzt. Und bis der wieder besetzt ist, übernimmt das Kardinalskollegium die Leitung der Kirche.
Ja, dieser Thron, der Stuhl, der ist aber wichtiger, als man es im ersten Moment denken würde. Denn ihr habt bestimmt schon mal die Formulierung heiliger Stuhl gehört. Das verwendet man ja hin und wieder als Synonym für den Vatikan. Das stimmt aber nicht so ganz. Der Vatikan ist der Staat, wo sich der Papst befindet. Der heilige Stuhl ist das Synonym für die Regierung der katholischen Kirche. Jetzt könnte man im ersten Moment sagen, Moment mal, Regierungschef der Kirche ist der Papst. Das stimmt. Aber der Papst ist ja alle paar Jahre, Jahrzehnte neuer. Und man kann ja nicht bei jedem neuen Papst die Verfassung der Kirche neu schreiben. Deswegen hat man sich irgendwann gedacht, die wirkliche Macht der Kirche, politisch wie spirituell, liegt nicht in der Person, die drauf sitzt, sondern liegt in diesem heiligen Stuhl.
Aber es ist ja nicht so, wenn der Papst tot ist, natürlich ein Teil der Macht wird nicht genutzt, also es können jetzt zum Beispiel keine neuen Bischöfe ernannt werden, aber es gibt ja einen, der sich um was kümmert und das ist der Camerlengo, der Kardinalkämmerer, das ist so der höchste Verwaltungsbeamte.
Kennen wir zum Beispiel aus dem Film Konklave?
Genau, zum Beispiel. Das ist im Moment der US-Kardinal, der Kevin Farrell und wenn der Papst stirbt, dann gibt es ja ein Ritual, mit dem festgestellt wird, ob der Papst wirklich tot ist. Und zwar ist es so, dass der Taufname des Papstes dann dreimal gerufen wird. Also jetzt beim Papst Franziskus, Jorge, Jorge, Jorge. Und wenn dann keine Antwort kommt, dann ist der Tod traditionell auch festgestellt. Dann ist auch für die Kirche klar, dieser Papst ist gestorben.
Im nächsten Schritt ist das so, dass der päpstliche Siegelring zerstört wird, einfach um zu verhindern, dass es für Fälschungen verwendet wird. Denn dieser Ring, der ist ja quasi wie eine Unterschrift. Also es wird zur offiziellen Unterzeichnung von wichtigen Dokumenten verwendet. Und es könnte ja sein, dass jemand versucht, nach dem Tod des Papstes Dokumente in seinem Namen zu fälschen. Abgebildet auf diesem Ring ist übrigens ein Bild des Apostels Petrus, der ein Netz auswirft. Denn Petrus gilt ja auch als der erste Papst der Kirche. Und deshalb wird diese Symbolik auch bis heute besonders mit dem Papsttum verbunden. Franziskus hat sich tatsächlich gegen einen goldenen Ring und für einen vergoldeten Silberring entschieden. Also er ist ja eher weniger prunk und etwas schlichter unterwegs gewesen.
Und ich glaube, der Ring, Renato, der wird auch richtig zerstört. Also er wird nicht einfach nur weggeschlossen, sondern da wird draufgehauen.
Genau, da gibt es von älteren Momenten, von älteren Pontifikaten gibt es da so Bilder davon. Das ist wie so ein Stein-Metallfinger, wo das drauf gemacht wird. Und dann setzt man oben drauf dann, wie nennt sich das, ein Meißel und ein Hammer und dann wird er draufgeschlagen, bis das Ring tatsächlich kaputt ist. Das ist halt auch, da geht es nicht bloß um den reinen Verwaltungsakt, sondern es ist halt auch eine alte Tradition, die dahinter steckt.
Ist ja auch so ein offizielles Zeichen für die Beendigung des Pontifikats wirklich und jetzt für diese Wartezeit erstmal, bis es weitergeht. Nach diesem Zerstören geht es erstmal an die Arbeitszimmer und die Wohnräume des Papstes, denn auch die werden versiegelt, wortwörtlich tatsächlich. Es gibt Videos bei Vatican News, wo sie die ganz großen, schweren Türen zumachen und auch wirklich mit einem roten Band so eine schöne Schleife binden und die dann wirklich versiegeln mit Siegelwachs. Und die Räume werden auch erst wieder geöffnet, wenn dann der neue Papst gewählt ist und in diese Räume einzieht.
Papst Franziskus, der ist ja bei seiner Wahl extra nicht in den apostolischen Palast gezogen, also in diese repräsentativen, schmuckvollen Räumlichkeiten, überall Stuck, überall Gold, sondern der ist damals einfach im Gästehaus Santa Marta geblieben, wo er schon während der Papstwahl als Kardinal gewohnt hat. Und da gibt es eine Hauskapelle in diesem Gästehaus und da ist jetzt der Leichnam des Papstes aufgebahrt. Der Sarg, ich weiß nicht, vielleicht auch ihr zu Hause habt vielleicht Bilder gesehen heute im Laufe des Tages, der Sarg, der ist so leicht schräg aufgebahrt, geöffnet und da können dann heute insbesondere die engen Vertrauten des Papstes, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vatikans, kirchliche Würdenträger Abschied nehmen von Franziskus, vom Heiligen Vater. Und Renato, du kennst die Situation so ein bisschen, ne? Du warst in Rom, als vor 3 Jahren Papst Benedikt gestorben ist.
Richtig, man muss sagen, Franziskus macht ja alles. Lara, du hast es ja gesagt, eine Nummer bescheidener, deswegen wird das jetzt auch eine Nummer anders ablaufen. Da war das so, dass das vom ersten Tag an im Petersdom aufgebahrt war, auf so einer Empore, also richtig so königlich erhoben mit rotem Samt. Und man war relativ weit weg. Ich weiß, ich hatte mich noch für ein bisschen inoffiziell reingemogelt, nachdem die offizielle Besuchszeit schon um war, weil dann da auch die Kollegen von Radio Vatikan rein durften. Und selbst da war man noch so 50 Meter weit weg und sehr viel Sicherheitspersonal. Wir wissen natürlich nicht, morgen wird er in Petersdom auch überführt, ob das da auch so ist. Aber zumindest die Bilder, die wir heute aus Santa Marta gesehen haben, die sind schon sehr ungewöhnlich für uns. So wie das Leben ungewöhnlich war, ist halt auch jetzt diese Trauerzeit ungewöhnlich, weil Santa Marta, wenn man das noch nie gesehen hat, ist ein ganz normales Gästehaus. Es ist ein eher spartanisch eingerichtetes Hotel aus den 70ern und deswegen sieht auch die Kapelle so ein bisschen veraltet aus mit vielen schrägen Winkeln und es sieht halt nicht so aus, wie man A, eine prunkvolle Papstresidenz erwarten würde und B, sieht auch nicht so aus, wo gerade sich was abspielt, was für die ganze Welt von Bedeutung ist.
Ich habe gestern sogar noch in der Doku gesehen, dass eine Journalistin, die halt schon mal zu Besuch war, das wirklich als hässlich bezeichnet hat. Also ich glaube, da hat er sich wirklich nochmal gut ausgedrückt, dass er sagt, er braucht das alles.
Gut, du hast das jetzt in einem Satz zusammengefasst, was ich jetzt versucht habe, höflich auszudrücken. Aber ja, es ist nicht besonders schön da.
Die Beerdigung, die findet ja am Samstag statt, ist heute bekannt geworden, 6 Tage nach seinem Tod. Um 10 Uhr gibt es dann einen Gottesdienst auf dem Petersplatz mit natürlich allen Gläubigen, die teilnehmen möchten. Und anschließend wird er dann auf eigenen Wunsch nicht im Vatikan, sondern in seiner Lieblingsbasilika Santa Maria Maggiore in einer Seitenkapelle beigesetzt werden.
Und das ist jetzt nicht komplett außergewöhnlich, aber ist doch eher eine Seltenheit. Papst Johannes Paul II. Und Papst Benedikt, also die direkten Vorgänger, die sind zum Beispiel beide unten im Petersdom beerdigt.
Ja, genau. Aber Papst Franziskus hatte ja auch eine ganz besondere Beziehung zur Kirche Santa Maria Maggiore. Und unsere Reporterin Sonja Geuss, die ist ja aktuell in Rom. Und sie hat uns mal verraten, warum die Kirche für Franziskus so besonders ist.
Man geht davon aus, dass es ist, weil er ist ja sehr marienfrömmig gewesen, der Papst. Und in Santa Maria Maggiore, da gibt es ein Bild. Und das ist das Bild Salus Populi Romani. Das ist ein sehr, sehr berühmtes Marienbild. Und es soll das römische Volk schützen. Und vor diesem Bild hat er eine neue Tradition angefangen während seines Pontifikats, nämlich vor jeder Auslandsreise oder größeren Reise dort vorbeizuschauen oder auch nach dieser Reise und zu beten. Das war nicht nur ein symbolischer Akt für viele Gläubige, sondern auch ein ganz privater Akt für ihn.
Ja, und weil Sonja gerade erst in der Kirche war, haben wir sie auch mal gefragt, wie wir uns dieses Gebäude vorstellen können.
Ehrlich gesagt, wenn man da erstmal ankommt, wenn da nicht der Glockenturm bei wäre, dann wäre das ein römisches Gebäude. Also eher so palastartig von außen, finde ich. Und wenn man dann reinkommt, in diesem Jahr durch die Heilige Pforte, dann kann man tatsächlich auch direkt sehen, was der Papst gemeint hat oder warum der Papst es da so schön findet. Denn es ist wirklich beeindruckend. Es wird viel mit Gold gearbeitet, aber es ist gar nicht so übertrieben oder so verrückt prunkvoll, wie man das vielleicht von anderen Kirchen kennt. Es ist wunderschön. Es macht eine Stimmung, eine ganz, ganz besondere und fast unerklärliche Stimmung, eigentlich mit Gänsehaut und einem erhabenen Sein, ohne dass es arrogant wirken könnte. Dann gibt es natürlich Seitenkapellen, dann auch die Kapelle mit dem Marienbild, wovor der Papst immer gebetet hat. Man kann dann unten von der Krypta einmal hochgucken und sieht dann den Hochaltar, der auch mit einem Baldachin überdeckt. Also das ganze Gefühl dort in Santa Maria Maggiore ist einfach ein ganz, ganz besonderes.
Ja, und mit der Beerdigung am Samstag beginnt dann die Trauerzeit rund um den verstorbenen Papst Franziskus. Novene nennt man das, lateinisch für neun. Es gibt nämlich eine neuntägige offizielle Zeit des Trauerns. Und in der werden dann täglich Gebete für Papst Franziskus gesprochen, Gedenkmessen abgehalten. Und die Zeit, die soll die Gläubigen dann vor dem Konklave, vor der Papstwahl, weltweit im Gebet vereinen, bevor dann der nächste Papst gewählt wird.
Ja, das ist übrigens auch der Grund, warum das Konklave frühestens 15 Tage nach dem Tod des Papstes beginnen kann. Denn zuerst kommen ja die 6 Tage bis zur Beerdigung und erst dann setzen diese 9 Tage des Trauerns ein. Und da liegen wir schon bei 15 Tagen.
Und dann, Renato, wird es für uns besonders spannend. Denn viele haben ja jetzt schon spekuliert, wer wird der neue Papst werden? Wie lange wird es dauern? Dann wird es gerade für uns hier in der Redaktion auch spannend.
Ja, das ist ein Thema, das wir ehrlich gesagt schon heiß diskutieren, seitdem der Papst ins Krankenhaus gekommen ist. Sollten wir darüber reden, wer ein möglicher neuer Papst wird oder nicht? Als erstes Mal, das habe ich an anderen Stellen auch oft genug gesagt, für uns als katholische Journalisten steht der Mensch im Mittelpunkt und auch der Papst als Mensch und der Respekt vor diesem Menschen. Das heißt, bevor der nicht unter der Erde ist, werden wir über diese Themen nicht im Detail reden. Und dann ist unser Ziel, im Gegensatz zu anderen Medien, jetzt nicht großartige Schlagzeilen zu erheischen und wirklich wilde Spekulationen in die Welt zu stellen, sondern mit dem Fachwissen, was wir als Domradio natürlich haben, wirklich faktenbasiert und inhaltlich darüber zu sprechen. Das heißt, wir werden uns so Fragen stellen wie: Franziskus war ein Jesuit, wie stehen die Chancen, dass der nächste Papst auch ein Jesuit wird? Ähnliches mit Fragen zu Lateinamerika. Ein sehr spannender Aspekt, den ich da immer dran sehe: Was braucht dieser Mensch für ein Charisma? Nach meiner Meinung nach wird zu viel auf politisch rechts-links geachtet und nicht auf darauf, wer kann Menschen mitreißen. Das sind die Fragen, die wir uns dann nach der Beisetzung intensiv stellen werden und wo auch alle Leute, die uns zuhören, sicher sein können: A, hier im Podcast wird es da viel zu geben und B, wir werden das halt auch mit Respekt vor dem Verstorbenen und vor allen Beteiligten machen.
Und wenn ihr da draußen Fragen habt zu Papst Franziskus, zur See des Vakanz, der Zeit zwischen den Päpsten oder jetzt schon zum Konklave, zur Papstwahl, dann schickt uns die Fragen gerne zu. Am besten macht ihr das per Mail an studio@domradio.de. Da lesen wir dann alles und nehmen eure Fragen dann mit in unseren Podcast und auch in die Berichterstattung, die domradio.de im Radio macht und auf der Internetseite.
Ja, und morgen, da nehmen wir euch dann mit über die Person Papst Franziskus, der Papst, der an die Ränder geht. Warum waren ihm die armen Menschen so wichtig und wie hat er das gezeigt?
Danke, Renato, dass du heute wieder zu Gast warst. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Lara. Und wir hören uns dann morgen wieder dabei.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.